Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, dass ich euch ein bisschen was aus von unserem Herrn erzählen darf, aus seinem Wort. Wer den Gemeindebrief aufmerksam gelesen hat, wenn er ihn bekommen hat, dem wird vielleicht etwas aufgefallen sein. Da stand nämlich im Kalender, dass letzten Sonntag die Predigtreihe im Philipperbrief fortgesetzt wird. Das war aber gar nicht so. Wir hatten eher eine Art Jugendgottesdienst gehabt als Abschluss der Jugendbibelkonferenz mit dem Thema der mächtige Herr Jesus. Aber ihr müsst nicht traurig sein. Wir holen heute die Predigtreihe nach und es geht weiter im Philipperbrief. Und ich freue mich schon drauf. Der Philipperbrief ist wirklich ein schöner Brief, finde ich. Paulus schreibt ihn im Gefängnis, in einer Situation, die alles andere als schön ist, in einer Situation, wo er durchaus vor einem Todesurteil bangen muss. Trotzdem geht es in diesem Brief immer wieder um Freude. Und ich finde das schon beeindruckend, wie jemand in so einer Situation immer wieder von Freude reden kann, eine gewisse Zufriedenheit sich in dem Brief immer auch widerspiegelt. Und deswegen fordert mich der Philipperbrief auch raus, zu entdecken, woran liegt das denn? Wie kann jemand in so einer Situation von Freude reden? Und auch unser Text heute geht gleich mit Freude los. Und ich möchte den mit euch lesen. Das ist Philipper 3, ab Vers 1. Ihr dürft gerne mitlesen. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Philipper 3, Vers 1. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Soweit unser Text für heute, den wir uns anschauen wollen und drüber nachdenken wollen. Und wir wollen uns ein bisschen die Verse anschauen, was Paulus hier schreibt, schauen, dass wir das verstehen, was er damit meint und überlegen, was das Ganze für uns bedeutet. Er beginnt damit, freut euch im Herrn. Oder man kann vielleicht auch sagen, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Jemanden daran zu erinnern, das ist nicht schwer. Das fällt auch Paulus nicht schwer. Und er schreibt, das schreibt er immer wieder gerne den Philippern, auch wenn er es jetzt öfters geschrieben hat. Das macht ihm keine Last. Im Gegensatz vielleicht zu manch anderen Briefen, wo er immer wieder auf Probleme hinweisen muss, es immer wieder Konflikte gibt, die er klären muss, die immer wiederkehren, wie man es vielleicht in den Korintherbriefen liest, wo er immer wieder ringt und sich Mühe macht. Das zu schreiben, freut euch im Herrn, das macht keine Mühe. Und das können wir uns auch immer wieder sagen. Freut euch. Das ist nicht schwer, aber es ist wichtig für uns. Das macht uns sicher, das macht uns fest, wenn wir immer wieder uns daran erinnern und darüber freuen, dass wir mit Gott verbunden sind. Aber auf diesen Aufruf zur Freude folgt gleich eine Warnung von Paulus. Und wenn man das liest, da wird Paulus regelrecht grob. Seht auf die Hunde oder hütet euch, achtet auf die Hunde oder bösartige Köter. Seht auf die bösen Arbeiter, falsche Missionare. Oder die Zerschneidung, könnt ihr vielleicht auch sagen, die Propheten der Verstümmelung, so schreibt's Karl-Heinz van Heiden in seiner Übersetzung. Böseartige Köter, böse Arbeiter, Propheten der Verstümmelung, das klingt irgendwie nicht so richtig schön. Um ein bisschen zu verstehen, worum es Paulus hier geht, warum er hier so grob wird, müssen wir einen kurzen Blick auf die frühe Gemeindegeschichte werfen. Ganz am Anfang, wenn wir an Pfingsten denken, war die Gemeinde in Jerusalem entstanden. Und es waren hauptsächlich Juden gewesen, die angefangen haben, Gott nachzufolgen, Christus nachzufolgen. Als aber auch immer mehr Nichtjuden dazugekommen sind, das lesen wir so in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, dass auch Nichtjuden Christen geworden sind, da entstand so langsam ein Konflikt. Die Juden haben immer nach dem Gesetz, dem Alten Testament, dem Gesetz von Mose gelebt, haben sich daran orientiert, haben sich daran gehalten von klein auf. Jetzt kamen Nichtjuden, die dieses Gesetz nicht kannten, die sich nie daran gehalten haben, weil sie es nicht konnten, weil sie es nicht wussten, die einfach anders gelebt haben. Und es entstand die große Frage, wie sollen denn jetzt die Christen die Gemeinde leben? Woran soll sie festhalten? Woran sich orientieren? Und das war eine wichtige und entscheidende Frage, so wichtig, dass sich die Apostel in Jerusalem zusammengesetzt haben und darüber diskutiert haben, wie ist denn da der Stand? Worum geht's denn? Und nach langer Diskussion wurde entschieden oder festgestellt, das Gesetz Moses ist nicht entscheidend für die Errettung. Man muss sich, oder die Christen müssen nicht das Gesetz in allen Buchstaben einhalten. Darum geht es nicht. Es wurden ein paar Punkte festgelegt, wo gesagt wurde, darauf würden wir Wert legen, das wäre wichtig. Aber die Einhaltung des Gesetzes ist nicht entscheidend für die Zugehörigkeit zur Gemeinde Christi, nicht entscheidend für die Zugehörigkeit zu Gott. Aber es gab doch auch einige Juden, denen das auch schwer fiel, das erstmal zu akzeptieren und die auch lehrten, dass die Christen, die Nichtchristen auch alle Gebote der Juden einhalten lassen mussten und genau danach leben mussten. Und ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Streitpunkt dabei war die sogenannte Beschneidung. Die Juden wurden alle männlichen Juden wurden am achten Tag nach ihrer Geburt beschnitten. Und wer später zu den Juden übergetreten ist von den Heiden, auch der musste sich beschneiden lassen. Das war bei den Juden üblich. Es war ein Zeichen der Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Und nun gab es einige, die gesagt haben, wer zu Jesus Christus gehören möchte, auch der muss sich beschneiden lassen. Sonst ist das Ganze nicht wirksam. Und das war ein großer Konflikt, mit dem die Christen, auch Paulus, immer wieder zu tun hatte, auch in manchen anderen Briefen. Und darauf bezieht sich dieses Wort Zerschneidung oder Verstümmelung, was Paulus also hier etwas abfällig, übertrieben gebraucht. Er sagt also, Vorsicht, hier ist ein Problem. Es geht nicht um Beschneidung, wenn man über die Verbindung zu Gott nachdenkt. Und er schreibt das weiter, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen. Also die Beschnittenen, die wirklich Beschnittenen, die also wirklich zu Gottes Volk gehören, sind nicht die, die eine äußere Handlung tun, sondern sind die, die im Geist Gottes verbunden sind. die sich in Christus Jesus rühmen, also nicht irgendwelcher Leistung, sondern durch Jesus Christus mit Gott verbunden sind. Das ist ein wichtiger Konflikt. Man kann hier schnell auf eine falsche Straße geraten, wenn man sagt, du brauchst da noch was, du musst noch dieses und jenes tun, du musst noch diese und jene Handlung durchführen, erst dann gehörst du zu Gott, erst dann bist du mit Gott verbunden. Vielleicht könnte man denjenigen, die sagen, ihr müsst nur glauben, ihr müsst nur an Gott verbunden sein, ihr braucht keine Beschneidung vorwerfen, ja, das macht ihr doch eigennützig. Ihr seid ja selber nicht beschnitten, ihr wollt es gar nicht. Und na klar, dann sagt er das so. Aber die Juden, die das schon von Anfang an gewusst haben, denen ist klar, nein, das ist wichtig. Aber Paulus macht deutlich, nein, nein, diese Lehre ist nicht eigennützig. Das verschafft mir keinen Vorteil. Wenn es darum geht, das Gesetz zu halten, dann sagt er im Gegenteil, da hätte ich ganz schön was vorzuweisen. Wenn da andere sich drauf berufen und sagen, wir sind beschnitten, wir haben was vorzuweisen. Nee, nee, ich habe noch viel mehr vorzuweisen, sagt Paulus. Und er schlüsselt das bisschen auf. Er ist beschnitten am 8. Tag. Also ganz exakt gesetzesmäßig, wie es von einem Juden erwartet wird, der zu den Juden gehört. Er ist beschnitten. Er ist von bester Abstammung. Er ist ein Israelit. Er ist kein Übergelaufener, kein Proselyt. Er ist aus dem Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, also ein Hebräer reinster Abstammung. Ich gehe davon aus, dass Paulus seinen Stammbaum wahrscheinlich bis auf Abraham zurückverfolgen konnte und sagen konnte, hier, alles ganz klar, ich bin ein Jude. Ich war schon immer Jude, meine Vorfahren waren schon immer Juden, wir stammen von Abraham ab. Das ist etwas, worauf die Juden durchaus auch Wert legen. Diese Abstammung. Paulus spricht noch weiter. Er gehörte zu den Pharisäern. Das heißt, er war ein streng religiöser Mann. Die Pharisäer werden von uns durch die Evangelien oft recht negativ gesehen. Und sie haben sicherlich auch manches falsch gemacht. Das sehen wir auch in den Evangelien. Aber, mal ganz ehrlich gesagt, in ihren Absichten sind sie uns eigentlich gar nicht so unähnlich. Die Pharisäer haben großen Wert darauf gelegt, das Wort Gottes, die Tora zu bewahren, genau darin, danach zu leben, das streng einzuhalten, haben sich darum bemüht, dass es auch im Volk Israel weiter verbreitet wird, dass das die Juden auch alle wussten. Sie haben einen großen Wert auf die Treue zum Gesetz gelegt. Und Paulus kann hier sagen, da habe ich dazugehört. Da war ich einer davon, die dort besonders engagiert waren, besonders streng gelebt haben. Er sagt, er war voller Eifer. Er war voller Eifer für Gott. Bei ihm hat es so ausgesehen, dass er ein strenger Verfolger der Gemeinde gewesen war. Dass er die junge christliche Gemeinde verfolgt hat, weil er aus seiner jüdischen Prägung, die er am Anfang hatte, gedacht hat, das sind Gotteslästerer, die sagen, jemand anders ist Gott. Jesus Christus, der hier gekreuzigt wurde, ist Gottes Sohn. Das kann nicht sein. Und er war dort voller Eifer, hat sich von dem Hohen Rat extra Genehmigung holen lassen, um auch die Christen außerhalb von Jerusalem, außerhalb von Judäa zu verfolgen. Er war einer, der sich wirklich reingekniet hat. Und was seine Gerechtigkeit betraf, also das Halten des Gesetzes, sagt er, ist er ohne Tadel gewesen. Also mal ehrlich, wer von uns könnte denn was Vergleichbares vorweisen? Paulus war schon ein ganz schöner Typ, muss man schon mal so sagen. Er hat eigentlich echt was vorzuweisen. Und es gab wahrscheinlich wenig Juden, die sich mit diesem Mann in seinem Einsatz, in seinem Engagement, in seiner Gesetzestreue messen konnten. Und Paulus sagt, das war ihm früher echt wichtig. Er hat sich da was drauf eingebildet, könnte man ihm vielleicht sagen. Es hat ihm viel bedeutet. Aber jetzt, durch Jesus Christus, hält er das für Verlust. So schreibt es da, schreibt das in dem Brief. Alles, was mir immer Gewinn war, das halte ich um Christi willen für Verlust. Das heißt, all das, was ihm am Anfang so viel wert war, wo er sich viel drauf eingebildet hat, was ihm viel bedeutet hat, all das ist ihm jetzt nichts mehr wert. Das ist nicht mehr bedeutend. Und im Vers 8 wird er sogar noch etwas vulgärer. Er bezeichnet es als Dreck. Und im Originaltext ist das noch etwas vulgärer. Die Worte möchte ich jetzt nicht in den Mund nehmen. Also er sagt, das, was mir früher wichtig war, das kannst du jetzt in die Tonne kloppen. All das ist im Vergleich zu Jesus Christus nichts mehr wert. Und Paulus sagt, ich habe das alles aufgegeben, um Jesus Christus zu gewinnen. Er macht deutlich, es geht ihm um die Gerechtigkeit vor Gott. Er möchte vor Gott gerecht dastehen. Aber nicht, indem er die Gebote hält, indem er Einsatz zeigt, indem er auf seine Abstammung verweist, sondern nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Glauben an Christus, durch den Glauben an Gott. So steht es im Vers 9. Nicht meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Denn die Bibel macht uns deutlich, mit dem Halten der Gebote werden wir vor Gott nicht weit kommen. Weil wir es gar nicht schaffen. Zum Beispiel Jakobus schreibt in seinem Brief im Kapitel 2, Vers 10, das möchte ich euch kurz lesen. Denn wer das ganze Gesetz hält, Jakobus 2, Vers 10, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Wer das ganze Gesetz hält, aber an einer kleinen Stelle einen Fehler macht, der hat verloren. Das ist ganz schön entmutigend. Und Römer 3, Vers 23 schreibt Paulus selber, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist keiner, der das irgendwie schafft. Nicht ein einziger. Das ist klar, wenn wir die Bergpredigt anschauen, wo Jesus sagt, ihr habt die Gesetze gelesen, da ist euch gesagt, du sollst nicht töten. Ich sag euch aber, schon wenn du schlecht von jemandem denkst, Wut auf jemanden hast, schon dann hast du getötet, schon dann hast du das Gesetz übertreten. Und du sollst nicht Ehe brechen. Aber ich sag dir, schon wenn du eine andere Frau angeguckt hast, mit der du nicht verheiratet bist, und sie begehrst, unsaubere Gedanken hast, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Wir haben gar keine Chance, das irgendwie zu halten. Durch unsere eigene Leistung, durch das Halten vom Gesetz, kommen wir vor Gott nicht weit. Die Gerechtigkeit ist nicht viel wert. Es ist keine Gerechtigkeit. Nur der Glaube kann uns gerecht machen. Jesus sagt zu Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Man könnte sich wirklich fürchten, wenn man dieses harte Urteil liest, dass wir eigentlich keine Chance haben. Aber glaube nur. Das war einer der Sätze, die wir auch letzte Woche in der Predigt gehört haben. Und das ist auch das, was wir im Römerbrief dann lesen. Römer 3, Vers 28 zum Beispiel. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Es ist der Glaube. Oder Epheser 2, Vers 8 und folgende. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gnade ist es. Nicht aus Werken, damit keiner sich rühme. In der Gerechtigkeit durch Glauben. Wir müssen keine Leistung bringen. Wir schaffen es auch gar nicht. Aber wir müssen es auch gar nicht. Jesus Christus hat schon alles getan. 100% erfüllt. Für uns gibt's da eigentlich nichts mehr zu tun, außer zu glauben. Aber wie sieht es denn eigentlich bei mir aus? Verlasse ich mich zu 100% auf meinen Glauben, zu 100% darauf, dass Jesus Christus alles gemacht hat? Oder verlasse ich mich vielleicht auch manchmal auf meine eigene Leistung, auf das, was ich noch dazu tue? Gibt es bei mir ein Jesus und Punkt, Punkt, Punkt? Ich arbeite ja in der Gemeinde mit. Ich übernehme Aufgaben, übernehme Verantwortung. Vielleicht auch mehr als manch anderer. Das muss ja vor Gott auch was zählen, dass ich mich hier einsetze. So wie Paulus voller Eifer etwas getan hat, wovon er gemeint hat, dass es Gott gefällt, dass er sich vor Gott damit auch etwas, vielleicht einen Status erarbeiten kann. Er hat die Gemeinde verfolgt, um Recht und Ordnung in Israel herzustellen vor Gott. Vielleicht denke ich sogar, meine Beziehung zu Jesus habe ich in letzter Zeit etwas schleifen gelassen. Vielleicht ein bisschen wenig gebetet, wenig in der Bibel gelesen, nicht viel über Gott nachgedacht. Aber ich arbeite ja dafür in der Gemeinde mit. Ich bringe dort Einsatz und Leistung. Ich stehe sonntags vorne auf der Kanzel oder ich arbeite in der Kinderstunde mit oder ich mache den Seniorenkreis. Ich bringe dort Einsatz und Leistung. Das wiegt das dann wieder auf, dass ich jetzt eigentlich wenig Zeit für Jesus hatte. Ich muss zugeben, den Gedanken habe ich selbst bei mir auch schon ab und zu mal entdeckt und bin davor ganz schön erschrocken. Jesus und mein Einsatz, mein Eifer, den gebe ich in die Waagschale. Das zählt was vor Gott. Da muss Gott mich schon annehmen. Kennst du das vielleicht? Vielleicht verlässt du dich auch auf deine Abstammung oder Zugehörigkeit. Ich war schon von Kind auf in der Gemeinde oder in der Kirche. Ich wurde konfirmiert, ich gehöre dazu. Ich bin da auf Nummer sicher. Meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern waren auch schon immer Christen, schon immer in der Gemeinde gewesen. Und ich bin ja auch jeden Sonntag im Gottesdienst. Ich gehe in die und die Gemeinde, die besonders gut ist, oder gehöre zu der und der Gemeinderichtung. Ich gehöre zur Brüdergemeinde. Wir achten streng auf das Wort Gottes. Wir sind bibeltreu und bibelfest. Wir orientieren uns klar an Gottes Wort, das vielleicht anderswo aufgeweicht wird. Sind wir die letzte Bastion und dort gehöre ich dazu. Paulus gehört zu den Pharisäern. Oder ich gehöre zur charismatischen Richtung. Ich lebe wirklich aus der Kraft des Heiligen Geistes, was an anderen Orten vielleicht ganz schön vertrocknet ist. Ich lasse dem Geist Gottes Raum, um zu wirken, dass er mich verändert, dass er Wirken zeigt in dieser Welt, wo andere Gemeinden ihm vielleicht keinen Raum geben. Ist es so bei dir, dass du dir vielleicht auf deine Zugehörigkeit auch etwas einbildest, so wie Paulus, der Israelit reinster Abstammung war, der zur strengen Richtung der Pharisäer gehört, Jesus und meine Zugehörigkeit? Aber ich muss dir sagen, Gott hat keine Enkelkinder. Bloß weil deine Eltern Christen sind, hat das für dich noch gar nichts zu bedeuten. Es kann dir vielleicht manchen Vorteil verschaffen, darin Gott kennenzulernen. Aber Gott hat keine Enkelkinder. Es geht um deine eigene Beziehung mit Gott. Und er hat bestimmt auch keine Lieblingsgemeinderichtung. Die sind die Besten und alle anderen sind doof. Und bestimmt gibt es auch nicht die eine Gemeinde, die alles richtig macht. Es gibt also eigentlich auch gar keinen richtigen Grund, uns auf unsere Zugehörigkeit etwas einzubilden. Oder verlasse ich mich vielleicht auf meinen guten Lebenswandel? Ich kenne ja die 10 Gebote und das, was in der Bibel steht. Ich habe von klein auf gelernt, wie man sich als Christ verhält, schon in der Kinderstunde. Ich weiß, was richtig ist. Ich halte mich auch immer daran oder fast immer. Und das mache ich auch besser als manche andere. Also wenn du dir den mal anguckst und den, was der macht, also das kann Gott nicht gefallen. Da bin ich doch schon deutlich besser. Da habe ich schon mal was gut. So wie Paulus das vielleicht gesagt hat, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Ich habe Jesus und ich habe meinen guten Lebenswandel, den ich vor Gott in die Waagschale werfen kann. Aber das ist genau das, was Paulus am Anfang so scharf kritisiert. Jesus und. Damals war es Jesus und Beschneidung und das jüdische Gesetz halten. Es reicht nicht Jesus allein, es muss noch was dazu sein. Und heute ist das Thema Beschneidung für uns kein Thema. Aber vielleicht anderes, vielleicht die Beispiele, die ich schon genannt habe. Vielleicht fällt dir auch selber was ein, was du schon erlebt hast, was du vielleicht bei dir entdeckt hast, wo du sagst, ja, ich gehöre zu Jesus, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss auch noch das und das machen, sonst gehöre ich nicht richtig dazu. Sonst nimmt Gott mich nicht an, sonst habe ich vor Gott irgendwie eine Schuld. Aber wie soll es denn eigentlich richtig sein? Paulus sagt uns hier ganz klar, nur Christus allein, nichts anderes. Alle uns, alle Leistungen, alle Abstammung, alles, was Eindruck macht, alles, was ich irgendwie leiste, was bedeuten könnte, im Vergleich zu Christus ist das alles Dreck. Ist es nichts wert. Und Paulus kommt in den Versen, die dann folgen nach dieser Aufzählung, regelrecht ins Schwärmen über Christus. Mal wieder könnte man fast sagen. Erst im zweiten Kapitel hat er einen Hymnus auf Christus gesungen oder geschrieben. Und auch jetzt wieder kommt er ins Schwärmen und erklärt, worum es ihm geht. Vers 8. Ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Vers 8 und 9, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Vers 10, ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Eine kleine Wortkunde zwischendurch, Erkenntnis oder Erkennen. Das heißt nicht nur, aha, ich habe dich erkannt, dort hinten ist der Gerhard aus der Ferne gesehen, von Weitem erkannt, sondern Erkennen, Erkenntnis geht viel tiefer. Das bedeutet ein tiefes Kennenlernen des Wesens des anderen, ein Kennenlernen des Charakters, zu verstehen, wer da wirklich vor mir ist. Das bedeutet auch eine tiefe, intime Gemeinschaft mit dem anderen. Ganz am Anfang der Bibel im 3. Kapitel steht, Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Also da hat Adam nicht bloß gesehen, ah, Eva, sondern da ist mehr passiert. Eine tiefe, intime Gemeinschaft zwischen zwei Personen, tiefer und intimer, wie sie gar nicht geht. Das bedeutet erkennen. Und das ist das, was Paulus möchte. Und das ist das, worum es auch für uns geht. Eine tiefe Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Eine enge Verbindung. Keine Leistung, kein Vorweisen von irgendwelchen Dingen, sondern eine Beziehung zu Christus, ihn zu erkennen. Das heißt, das Wesen von Jesus Christus kennenzulernen, seinen Charakter zu verstehen, wie er denkt, zu verstehen, welche Eigenschaften er hat, zu verstehen, was er von dir denkt, zu verstehen, was er sich wünscht, was seine Wünsche sind, was sein Wille ist, zu verstehen, was seine Sorgen sind, zu verstehen, was ihm das Herz bricht und was ihm das Herz aufgehen lässt. Und genauso auch Vertrauen zu Christus, ein Vertrauen, wo ich mich öffnen kann, wo ich meine Freuden loswerden kann, wo ich meine Freuden teilen kann. Das, was mir Spaß macht, das, was ich erlebt habe, was mir gefallen hat, das kann ich zu Gott bringen und mit ihm besprechen. Aber auch das, was mir Angst macht, was mir Sorgen macht, das, was mich verletzt hat, das, worüber ich mich ärgere, das, was mir peinlich ist, all das, was ich in einer intimen, engen Beziehung auch aussprechen kann. All das darf ich auch in dieser Beziehung zu Jesus Christus aussprechen. Um diese Beziehung zu haben, muss ich nichts leisten. Jesus Christus hat schon alles getan. Zu 100%. Er hat diese Beziehung möglich gemacht. Er ist auf dich zugegangen. Er ist dir entgegengekommen und er geht dir sogar nach. Er hält dir die Hand hin, dass du einschlagen kannst, sage ich mal salopp, dass du ihm nachfolgen kannst, dass du in diese Beziehung mit ihm treten kannst. Darum geht es. Johannes schreibt in seinem ersten Brief im 5. Kapitel den Satz: Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer diese Beziehung zu dem Sohn Gottes, zu Jesus Christus hat, der hat Leben, ewiges Leben. Und auch Paulus spricht davon hier in diesem Abschnitt. Er spricht von der Kraft der Auferstehung, dass er selbst hingelangen möchte zur Auferstehung der Toten. Also ein ewiges Leben mit Jesus Christus. Diese Beziehung zu Jesus Christus zu haben, das ist das, was zählt. Das Einzige, was zählt. Alles andere ist Dreck. Es ist eine ganz enge Beziehung. Es ist eine Beziehung, die auch so eng ist, dass wir seine Kraft erleben können. Die Kraft seiner Auferstehung, schreibt Paulus im Vers 10. Es heißt aber auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Wir werden mit Jesus Christus auch mitleiden. Vielleicht, weil wir an unserem Charakter arbeiten müssen, weil wir merken, mein Charakter passt nicht zu Jesus Christus. Das behindert die Beziehung. Dann dürfen wir mit Gott und mit der Kraft seiner Auferstehung an uns arbeiten. Aber das kann manchmal schmerzhaft sein. Wir werden feststellen müssen, dass wir unser Ego begraben müssen. Dass wir sozusagen eigentlich sterben müssen in dem Sinne. Aber dass wir in Jesus Christus auferstehen, ein neues Leben haben, das ist wunderbar. Wie sieht es denn bei dir aus, möchte ich dich fragen noch. Hast du diese Beziehung, diese enge, tiefe, intime Beziehung, die ich euch gerade ein bisschen vorgestellt habe? Wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann kannst du dich freuen im Herrn, so wie Paulus das ganz am Anfang geschrieben hat. Wer diese Beziehung hat, der kann sich freuen. Du darfst wissen, du musst nichts weiter dazu zu leisten. Du musst nichts weiter bringen, um diese Beziehung zu ermöglichen. Jesus Christus hat alles getan, 100%. Es gibt kein Und, was du noch bringen musst. Du kannst dich freuen. Und das kannst du immer wieder tun. Hast du diese Beziehung? Wenn du diese Frage mit Nein beantwortest oder dir unsicher bist, dann rede doch mal mit einem Christen deines Vertrauens darüber, warum das vielleicht so ist. Oder wie das gehen kann, dass du diese Beziehung bekommst. Du kannst dir schon mal sicher sein, du musst nichts leisten, du musst nichts bringen, Jesus hat schon alles getan. Du musst keine Vorleistung bringen. Du musst nicht erst ein guter Mensch werden, damit Gott dich annimmt. Gott nimmt dich jetzt schon an. Auch mit allem Dreck, den du vielleicht am Stecken hast. Mit allem, was in dir zerbrochen ist, was in dir kaputt gegangen ist. Von anderen vielleicht kaputt gemacht, von Enttäuschung. Das muss nicht erst alles gesund werden. Du musst nicht erst ein perfekter Mensch werden, um Christ zu werden. Um diese Beziehung zu Jesus Christus einzugehen. Du musst nur noch annehmen, dass Jesus Christus alles gemacht hat, alles möglich gemacht hat. Und ich kann dir auch sagen, dass Jesus sich diese Beziehung mit dir von Herzen wünscht. Ihm liegt viel, ihm liegt alles daran, so eine Beziehung zu dir zu haben. Und ich möchte euch das einfach nochmal zum Abschluss sagen. Freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres. Und euch das jetzt mehrmals zu sagen, das stört mich überhaupt nicht. So meine Worte für den Vers 1, wie es Paulus gesagt hat. Das können wir uns immer wieder sagen, freut euch. Wir können mit einem fröhlichen Gesicht durch diese Welt gehen, trotz aller Wirren dieser Zeit, trotz Anspannung, steigen die Zahlen jetzt wieder, wird der Lockdown verlängert, wird er verschärft, wie wird das überhaupt alles und wie geht's mit der Wirtschaft weiter, wie sieht's denn mal nach Corona aus und Kriege, Aufstände, Revolutionen, Demonstrationen in aller Welt. Es gibt vieles, um Sorgenfalten zu kriegen. Es gibt vieles, um unsicher zu sein, um Angst zu haben. Aber wir haben Christus und wir haben eine Hoffnung und wir können es immer wieder sagen, freut euch im Herrn. Jesus Christus hat für uns alles getan. Amen.